Ich hoffe, Sie werden es mir nachsehen, wenn ich jetzt während dieser Predigt die Du-Form wähle. Es ist für mich einfach einfacher zu predigen. Nach der Botschaft sind wir dann wieder per Sie. Ich habe hier was in der Hand, was noch keiner auf der ganzen Welt, noch kein einziger Mensch gesehen hat. Ich habe hier was in der Hand, was ich selber noch nie gesehen habe. Ist das möglich? Was ich hier in der Hand habe, ist eine Erdnuss. Was ich allerdings von dieser Erdnuss sehe, ist nur die Schale. Den Kern da drin, den hat noch kein Mensch auf der Erde jemals gesehen. Und so wie es mit dieser Erdnuss ist, so kommt es mir mit vielen Menschen an Weihnachten vor. Mindestens 4 Milliarden Menschen feiern heute beziehungsweise in den kommenden Tagen Weihnachten, aber die meisten kennen gar nicht den Inhalt. Sie kennen nur die Schale. Sie wünschen einander frohe Weihnachten und wissen im Kern gar nicht, was es bedeutet, worum es hier eigentlich geht. Wir feiern die Schale, wir feiern das Drumherum mit viel Licht, mit viel Lametta, mit vielen Geschenken. Aber die Schale ist im Grunde genommen total unbrauchbar. Der Kern muss entdeckt werden. Und was ist denn der Kern von Weihnachten? Was ist der Inhalt? Ich möchte heute Abend einmal 2 bzw. 3 Seiten von Weihnachten beleuchten. Einmal anhand von einem Text aus dem Alten Testament und aus einem Text vom Neuen Testament. Der eine Text wurde geschrieben von dem Propheten Jesaja, und zwar ungefähr im Jahr 700 vor Christi Geburt. Der zweite Text wurde geschrieben von dem griechischen Arzt Lukas, und zwar ungefähr 60 nach Christi Geburt. Der eine schreibt vorausschauend, der andere im Rückblick. Der erste Text aus dem Propheten Jesaja wird so eingeleitet. Und das Volk schleicht gedrückt und hungrig im Finstern umher. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zornig und schmähen ihren König und verfluchen ihren Gott. Wenden sie sich dann nach oben oder sehen sie auf die Erde, siehe, so ist da Not und Finsternis, beängstigendes Dunkel, und in die Nacht sieht man sich verstoßen. Der Prophet Jesaja zeichnet hier ein bedrückendes Bild von dem Volk Israel zu seiner Zeit. Aber dieses Bild betrifft ja nicht nur seine Zeit, sondern es betrifft auch nicht nur Israel, sondern es betrifft die ganze gottlose Welt zu allen Zeiten seit Adam und Eva. Jesaja sagt, alle Menschen leben ihr eigenes egoistisches Leben ohne Gott. 700 Jahre später sagt der Paulus, da ist keiner, der wirklich nach Gott fragt. Wenn der Paulus heute leben würde, ich glaube, er wird das Gleiche sagen. Wenn Gott überhaupt eine Rolle spielt, dann nur eine Nebenrolle. Aber das Leben bestimmen wir selber. Wir interessieren uns im Grunde genommen gar nicht für ihn. Vielleicht reden wir noch über Gott oder diskutieren drüber, aber unser Leben bestimmen, das tun wir doch selbst. Der Apostel Jakobus, der beschreibt diese Einstellung so: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen, wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. So reden sie. Und jetzt spricht Gott, ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet vielmehr sagen, wenn der Herr es will und wir noch leben, werden wir dieses oder jenes tun. Aber jetzt gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Darf ich mal fragen, wie das bei dir ist? Wenn du deine Pläne machst, vielleicht deine Urlaubspläne für 2011, darf Gott da mitreden? Oder wenn du ein Angebot bekommst von deiner Firma, dich beruflich weiterzuentwickeln, fragst du darüber Gott? Oder wenn ein Junge ein Mädchen kennenlernt und er möchte sich mit ihr befreunden, redest du mit Jesus drüber? Solch ein Leben, wo wir immer selbst bestimmen, so ein Leben ist nach der Heiligen Schrift nicht Licht, sondern Finsternis. Denn Gottes Wort sagt, Gott ist Licht und die Leben, die Gott ausklammern, die sind Finsternis. Und jetzt kann jeder von uns sich selber prüfen, ob er im Licht oder in der Finsternis lebt. Gell? Das ist ganz einfach. Ob wir das so wahrhaben wollen oder nicht, es ist so, weil es Gottes Wort so sagt. Und jetzt sagt der Prophet Jesaja, gerade deshalb streicht Gott im Himmel unsere Pläne hier auf der Erde und unsere Wünsche manchmal durch. Und er schickt vielleicht Krankheit oder er schickt Krisen oder Bedrückung oder wie Jesaja sagt, Hungersnot oder Leid, um uns Menschen wachzurütteln. Manche Menschen schreien dann zu Gott, und dann ist es so, wenn Gott hilft, gell, und wenn es wieder besser geht, dann vergisst man wieder. Und manche, die sind von vornherein zornig auf Gott und die klagen dann Gott an und sagen, wie kann ein lieber Gott im Himmel sowas zulassen? Und sie schleichen gedrückt und hungrig im Finstern umher und wenn es ihnen schlecht geht, verfluchen sie Gott. Wenden sie sich dann nach oben oder sehen auf die Erde sie, so ist da Not und Finsternis, beängstigendes Dunkel und die Nacht. Und in die Nacht sieht man sich verstoßen. So beschreibt die Bibel unser Leben und sie sagt kurz und bündig, es ist Nacht. Etwa 700 Jahre später, zur Zeit von Jesu Geburt, hat sich an dieser Mentalität nichts geändert. Der Kaiser Augustus, haben wir vorher gelesen, er gibt den Erlass, dass jeder sich schätzen soll. Das ganze Römische Reich kommt in Bewegung, weil jeder in seine Heimatstadt muss, wo er geboren wurde, um sich schätzen zu lassen. Der Augustus verfolgt nur seine eigenen Interessen. Er will mit der Volkszählung seine Macht messen und er will, dass sich die Leute schön in Steuerlisten eintragen, damit er ja nicht zu kurz kommt. Und alle Leute sind unterwegs und in ihren Hosentaschen ballen sich die Fäuste. Und sie schimpfen über den König und verfluchen Gott. Gell? In Lukas 2 heißt es symbolträchtig, als Jesus geboren wurde, war es Nacht in Bethlehem. Und es war Nacht in der Welt. Und es war Nacht, als Gottes Sohn zur Erde kam, zu uns Menschen, zu den Menschen, die oft sind wie Raubtiere. Zu den Menschen, die nur nach ihren eigenen Vorteilen fragen, immer fragen, was bringt's mir? Und wenn es mir nichts bringt, dann ist nichts. Zu den Menschen, wo oft das Geld und der Konsum regiert und nicht Gott, gerade an Weihnachten. Zu den Menschen, die sich gegenseitig mobben und die Leben kaputt machen. Zu den Menschen, die allein in Deutschland jedes Jahr über 100.000 kleine ungeborene Embryos im Mutterleib zerstückeln. Und die deswegen oft vor lauter Sorgen nachts nicht mehr schlafen können, weil sie kein Vertrauen mehr haben zu dem himmlischen Vater. Zu den Menschen, die allein auf sich gestellt miteinander allesamt verloren gehen. Und trotzdem so leben, ständig so tun, als ob es immer so weitergehen würde. Das ist Finsternis. Unsere Welt. Das ist die erste Seite von Weihnachten, die dunkle Seite. Und wenn du diese dunkle Seite nicht begreifst, dann wird dir die helle Seite von Weihnachten auch nie aufleuchten. Wir können das eine nicht ohne das andere haben. Dann bleibst du vielleicht bei deiner netten Verpackung, aber der Inhalt, das Eigentliche, bleibt dir verborgen. Weihnachten hat eine dunkle, eine grausame Seite. Und jetzt stell dir mal vor, Gott entschließt sich als kleines, verletzbares Baby in unsere gottlose, finstere Welt, in unsere grausame Realität hineinzukommen. Und er weiß genau, was ihn dort erwartet. Schon kurze Zeit nach der Geburt Jesu, da lässt der eifersüchtige König Herodes hunderte von jüdischen Jungs niedermetzeln, weil er Jesus nicht haben will. Der Herr des Lichts wird nicht in einem hellen Palast geboren, sondern in der Futterkrippe in einem dunklen Stall, in einem bedeutungslosen Kaff Bethlehem. Dort, wo normalerweise Lämmer geboren werden, gell? Lämmer, die dann im besten Alter zur Schlachtbank geführt wird, werden, um sie dann im Tempel zu opfern. Und genau dazu hat sich Gott entschlossen. Für Jesus und den Vater im Himmel war Weihnachten kein nettes Fest. Und das müssen wir uns heute Abend auch vor Augen halten. Der Schöpfer liefert sich seinen Geschöpfen aus. Und jetzt stell dir mal so ein kleines Baby vor, wahrscheinlich haben wir hier irgendwo eins, das ist ganz brav, weil es nicht schreit. Aber stell dir mal dieses kleine Jesus-Baby vor. Die weichen, zarten Hände von Jesus, die sind so klein, dass du sie auf deinen Finger legen kannst. Und sie sind noch ganz unberührt. Wahrscheinlich nur die Maria und vielleicht Josef haben diese Hände bis jetzt berührt. Aber diese kleinen Hände, die werden wachsen und die werden zupacken und werden Holz bearbeiten, werden später viele Menschen berühren. Und allein durch die Berührung werden kranke Menschen heil werden. Und er wird sie aufrichten. Das ist die eine Bestimmung. Aber es gibt noch eine andere. Diese Hände, die jetzt noch klein und zart sind, die werden 33 Jahre später, durch diese Hände wird man 33 Jahre später schwere eiserne Nägel treiben. Das wussten Josef und Maria nicht, die Hirten auch nicht, gell? Aber der Vater im Himmel wusste es. Und ich bin überzeugt, er hat Schmerzen gelitten von Anfang an für seinen Sohn. Oder schau dir diese kleinen Füße an. Die sind so winzig und lustig, gell? Die sind im Moment nur zum Strampeln gut. Sie können noch nichts tragen. Aber später einmal werden sie viel zu tragen haben. Mehr als ein normaler Mensch überhaupt fähig ist zu tragen. Und dann müssen sie auf einen steinigen Hügel namens Golgatha hinaufkriechen mit einem verflucht schweren Holzbalken. Und zuletzt werden seine Füße auch mit einem eisernen Nagel durchtrieben. Oder schau das kleine Köpfchen an. Ist ja noch nicht viel größer als Marias Hand. Und trotzdem ist es schon so schwer, dass es die Maria stützen muss, weil es sonst kippt. Aber später einmal, da wird er mit aufrecht erhobenem Haupt aushalten, wenn ihm die Menschen eine Krone aus Dornen aufs Fleisch drücken und wenn sie ihm anschließend mit Fäusten und Knüppeln ins Gesicht schlagen. Oder schau diesen kleinen zerbrechlichen Körper an mit der zarten Haut. Die Maria muss ihn schützen und wickelt ihn in weiche Tücher, damit das Stroh nicht sticht. Aber später einmal, da werden sie ihm die Kleider vom Leib reißen und werden diesen Körper geißeln und seine Haut am Leib zerfetzen und zuletzt werden sie mit einem Speer durchbohren. Das alles ist die grausame Bestimmung, die schon über Weihnachten liegt. Und wenn wir nur singen, süßer die Glocken nie klingen, dann werden wir diesem Fest nicht gerecht. Er ist das Lamm Gottes, in einem Stall geboren, zu dem Zweck, um sich selbst für uns verlorene Menschen zu opfern. Und er nimmt das alles auf sich wegen deiner und meiner Sünde. Vielleicht wäre manchmal Weinen angebracht an Weihnachten. Leider schreibt man Weihnachten mit H, gell? In Hebräer, der Hebräerbriefschreiber sagt, doch wir sehen auf Jesus, der für kurze Zeit, genau genommen 33 Jahre, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Für eine kurze Zeit, sagt der Text, stellte sich der Sohn Gottes auf eine Stufe, die niedriger war als die Engel. Und das musste er tun, weil Engel können nicht sterben. Und er wollte Mensch werden aus dem einen Grund, um am Ende für dich und mich zu sterben. Das ist die schreckliche Seite von Weihnachten. Das ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Und doch sehen wir hier an diesem Vers schon die herrliche Seite von Weihnachten. Denn es heißt, er hat alles das auf sich genommen. Er wurde Mensch und er erlitt den Tod, damit auf diese Weise Gottes Geschenk zu allen Menschen käme. Gott will uns mit seiner Geburt und mit seinem Tod, er will uns beschenken. Kennst du dieses Geschenk? Die herrliche Seite von Weihnachten heißt, Jesus wollte das alles so. Er tat es freiwillig, das war kein Missgeschick. Es war sein Plan, zu seiner Rettung für uns, uns aus der Finsternis herauszuretten ins Licht. Er wollte für kurze Zeit als Licht der Welt in der Welt scheinen, auch im Wissen, dass die Menschen am Ende dieses Licht auslöschen. Aber es war nur ausgelöscht ein paar Tage, gell? Dann bei der Auferstehung flackert es wieder auf, denn es ist nicht auszulöschen. Und so lese ich weiter beim Propheten Jesaja. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten geht eine Leuchte auf. Und dann in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Das haben wir noch nicht, aber das wird kommen. Und man nennt ihn wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesaja schreibt es 700 Jahre vor Christi Geburt und er schreibt es in der Vergangenheitsform. Das haben die Propheten früher gemacht, um dem Ausdruck zu geben, es wird ganz sicher so passieren. Schau mal, wie Lukas dieses Ereignis im Rückblick schildert. Haben wir vorhin schon gehört. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten des Nachts die Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Sie haben Angst vor Licht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Jesus, der Schöpfer des Universums, macht sich selber zu einem Menschen und kommt zu seinen Geschöpfen. Schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. In allen Religionen wollen die Menschen irgendwie nach oben zu Gott hinauf, aber nur im Christentum, da will Gott hinunter zu den Menschen. Und Gott wird Mensch, um für uns verlorene Menschen ein heiliges, gerechtes Leben zu führen, was wir nicht können, nicht schaffen. Aber er tut es für uns stellvertretend und stirbt am Ende doch am Kreuz. Stellvertretend für uns erleidet er die Strafe, die wir normalerweise tragen sollten. Und so sagt Jesus, er hat es vorausgesagt, denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Am Kreuz hat Jesus ein Lösegeld bezahlt für Menschen, für Kreaturen, die verloren gehen. Bei der Geburt von Jesus wurde es mitten in der Nacht hell. Als Jesus starb, wurde es plötzlich zur Mittagszeit finster. Und er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist in diese tiefe Finsternis gegangen, damit du ans Licht kommen kannst. Und damit komme ich jetzt zur dritten Seite von Weihnachten, die mache ich schnell. Die erste Seite ist die grausame Seite. Der Sohn Gottes kommt in eine Welt, wo Gottlosigkeit und Finsternis regiert. Und dass er ein solch großes Opfer bringt, das zeigt doch nur, wie schlimm, dass es um uns stehen muss, oder? Wie groß der Schaden ist bei uns. Warum sollte Gott sonst so einen Aufwand betreiben? Die zweite Seite ist die herrliche Seite. Gott wird Mensch, aber er tut es freiwillig und er lässt sein Leben für uns, um uns aus unserer Sinnlosigkeit und aus der Finsternis herauszuholen. Und deshalb können wir singen, Christus der Retter ist da, freue dich Welt. Und jetzt hat Weihnachten noch eine dritte Seite. Eine grausame, eine herrliche und die dritte Seite ist eine persönliche Seite. Und die persönliche Seite heißt, was machst du jetzt damit, wenn du das weißt? Jemand hat mal gesagt, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren wäre, so würde es dir nichts nützen, wenn er nicht in deinem eigenen Herzen zur Welt kommt. Wie kann das geschehen? Wie wird Weihnachten bei dir persönlich? Erstens, du musst erst einmal begreifen, dass du Finsternis bist. Nicht, dass du nur in der Finsternis lebst, sondern dass die Finsternis auch in dir drinnen ist. So wie du jetzt bist, kannst du Gott nicht gefallen. Das Zweite, bei dem Lied, das wir nachher singen, O du Fröhliche, da werden wir in der ersten Strophe singen, Welt ging verloren, Christ wird geboren. Das ist Programm. Zwei kurze Stichworte, aber das ist Programm. Erstens, erkenne, dass du ohne Jesus verloren bist. Zweitens, erkenne, dass Jesus kam, um dich zu retten. Deshalb sagt die Heilige Schrift, glaube, vertraue auf den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Schließt mit dem vielleicht bekanntesten Vers der Heiligen Schrift mit Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du jetzt hier bei diesem Vers an die Stelle von Welt deinen eigenen Namen einsetzen kannst, also wenn du sagen kannst, so sehr hat Gott mich, den Hans, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit der Hans, damit ich, der ich an ihn glaube, nicht verloren gehe. Oder sagen kannst, denn Gott hat die Welt so geliebt oder Gott hat die Jessica so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die Jessica, wenn sie an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du das machen kannst, wenn du das deinen Namen so einsetzen kannst, dann möchte ich dir schon mal vorab von Herzen frohe Weihnachten wünschen. Aber wenn du das für dich persönlich so nicht sagen kannst, dann wünsche ich dir lieber unruhige Weihnachten. Mein Gebet ist dann für dich, dass dich diese Unruhe hintreibt zu Jesus, bis du das auch von Herzen sagen kannst. Für mich persönlich wurde Jesus der Retter geboren. Er ist Jesus Christus, mein Herr. Die Frage heute Abend ist, hast du die Nuss? Hast du Jesus? Oder feierst du nur die Schale? Schau mal, ob eine drin ist. Ist eine drin. Und letztendlich geht es nur darum, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst. Dann wird es wirklich Weihnachten. Und das nicht nur im Dezember. Amen.